Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Marcel Reich-Ranicki, der wortgewaltige Literaturkritiker, ist tot. Er starb heute im Alter von 93 Jahren in Frankfurt am Main. Reich-Ranicki, der seine Kindheit in Polen verbrachte, prägte die literarischen Debatten der Nachkriegszeit. Der jüdische Intellektuelle war aber auch ein wichtiger Zeitzeuge des Holocaust. Bundespräsident Gauck erklärte wörtlich, Reich-Ranicki, den die Deutschen vernichten wollten, besaß die Größe, ihnen nach der Barbarei neue Zugänge zu ihrer Kultur zu eröffnen.
Das Fernsehen und seine besondere Wirkung. Erst im Alter hat Marcel Reich-Ranicki dies als seine Spielfläche entdeckt. Den Literaturkritiker machten seine Auftritte im legendären literarischen Quartett zum Star. Die Literatur, über die er urteilte, nicht immer.
Ein schlechtes Buch. Das ist ein gutes. Vielleicht hat der Erfolg des Buches damit zu tun. Ein wirklich gutes Buch, jawohl.
Die Fernsehauftritte, sie bedeuteten nicht, dass sich Marcel Reich-Ranicki dem Unterhaltungsbetrieb auslieferte. Als er 2008 den Deutschen Fernsehpreis verliehen bekommen sollte, schauderte dem 88-Jährigen ob des Niveaus anderer Preisträger des Abends. Er lehnte ab, provozierte einen Eklat.
Ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an.
Bis ins hohe Alter ein Mann der klaren Worte. Vielleicht auch deshalb, weil er in seiner Jugend so viel Ungewissheit erlebt hat. 1920 in Polen geboren, ging Marcel Reich in Berlin zur Schule. Die Nazis zwangen ihn ins Warschauer Ghetto, wo er seine spätere Frau Theophila traf. Ihre Familien wurden ermordet. Nach dem Krieg schloss er sich kurz den Kommunisten an, dann widmet sich Reich in polnischer Namensversion Ranicki literarischer Arbeit. 1958 geht er nach Westdeutschland, wird Literaturredakteur bei der Zeit und der Frankfurter Allgemeinen. Letzterer bleibt er bis zuletzt eng verbunden.
Das Land weiß noch gar nicht, wer das war und was wir ihm zu verdanken haben. Und das ist nicht dahingesagt im Sinne von, er war unser und so. Das ist ja viel mehr als ein Literaturkritiker gewesen. Das ist ja jemand gewesen, der nach diesen Schrecken, die er erlebt hat, der Verfolgung, der Vernichtung seiner Familie, des völligen moralischen Kollaps der Deutschen, zurückkam und an die Kultur glaubte.
1999 bereits erschien seine Autobiografie, die war für sich schon ein Stück Literaturgeschichte. Der Literaturkritiker Reich-Ranicki von da an eine Instanz des Kulturbetriebs.
Das heißt, er war eine Institution, die wie eine Legende im Hintergrund stand. Trotzdem für diejenigen, die ihn gekannt haben, ist der Verlust natürlich groß, weil damit auch gemeinsame Erinnerungen allein bleiben.
Marcel Reich-Ranicki war bis ins hohe Alter arbeitsam, zum Schluss in Einsamkeit. Seine Jugendliebe Theophila starb 2011.
Zum Tod von Marcel Reich-Ranicki hat das Erste um Mitternacht eine Sondersendung ins Programm genommen mit dem Titel »Ein Leben für die Literatur«. Deutsche Unternehmen haben über mehrere Jahre hinweg Chemikalien nach Syrien geliefert, mit denen auch Chemiewaffen hergestellt werden können. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte die Geschäfte genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Linkspartei hatte eine entsprechende Anfrage gestellt. In der Antwort wird betont, es habe keine Hinweise auf eine militärische Nutzung gegeben.
Bilder der Opfer des Chemiewaffenangriffs auf Oppositionelle und Zivilisten in Syrien. Der Kampfstoff Vasarin. Die Bundesregierung beschuldigt offiziell das Assad-Regime, den Angriff durchgeführt zu haben. Inzwischen wurde bekannt, dass aus Deutschland zwischen 2002 und 2006 brisante Chemikalien an Syrien geliefert wurden.
Deutschland hat wirklich jahrelang über 111 Tonnen an Chemikalien an Syrien geliefert, die direkt für die Sarinproduktion benutzt werden können in ein Land, von dem man damals wusste, dass es ein Sarinprogramm hat, finde ich unverantwortlich.
Die Vorwürfe des Bundestagsabgeordneten und ehemaligen UN-Biowaffeninspektors Jan van Aken beruhen auf einem Antwortschreiben des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei. Daraus geht hervor, dass Lieferungen von Fluoriden an Syrien in großen Mengen genehmigt wurden. Ein Chemiker der Fachhochschule Mannheim erklärt,
es gibt viele verschiedene Wege, Sarin herzustellen. Die Fluoride können für einige dieser Wege eingesetzt werden. Allerdings ist die Liste kein vollständiger Einkaufszettel, um Sarin herzustellen.
Für den vollständigen Herstellungsprozess seien noch weitere Chemikalien nötig. Das Wirtschaftsministerium begründet, damals sei geliefert worden, weil das Assad-Regime eine zivile Nutzung plausibel dargestellt hätte. Die Bundeskanzlerin bestätigt das in einem für die heutigen Tagesthemen aufgezeichneten Interview.
Nach allen Erkenntnissen, die mir zur Verfügung stehen, sind sie für zivile Dinge benutzt worden. Wir gehen allen Vorwürfen damals dann natürlich nach. Aber alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war diese Ausfuhrgenehmigung für eine zivile Nutzung.
Ob nach 2006 weitere Chemikalienexporte genehmigt wurden, will das Wirtschaftsministerium prüfen.
Spätestens nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs wurden Lieferungen von brisanten Chemikalien an das Regime in Damaskus eingestellt, so die Kanzlerin. Zuvor hatten sowohl Schwarz-Rot als auch Rot-Grün Lieferungen genehmigt, obwohl die Assad-Familie seit Jahrzehnten verdächtigt wird, Chemiewaffen herzustellen.
Das ausführliche Interview mit Bundeskanzlerin Merkel sehen Sie heute Abend in den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Mehr rund um die anstehende Bundestagswahl finden Sie auf tagesschau.de.
In Griechenland haben landesweit tausende Beamte ihre Arbeit niedergelegt. Der Generalstreik soll 2 Tage dauern. Betroffen sind Schulen, Behörden und der Nahverkehr. In Krankenhäusern gibt es nur eine Notbesetzung. Der Protest der Menschen richtet sich gegen geplante Massenentlassungen und Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst. Zu den Sparmaßnahmen hatte sich die griechische Regierung verpflichtet. Im Gegenzug erhält Athen internationale Milliardenhilfen.
Nach Skandalen um manipulierte Zinssätze in der europäischen Bankenbranche greift jetzt die EU-Kommission ein. Es geht um Libor- und Euribor-Sätze, die Grundlage für Geschäfte mit Finanzprodukten oder Wohnbaudarlehen sind. Ein Gesetzentwurf von Binnenmarktkommissar Barnier sieht strengere Kontrollen und harte Strafen vor. Die Überwachung soll allerdings auf nationaler Ebene erfolgen und nicht der europäischen Aufsicht unterstellt werden.
Hier in der Londoner City wird täglich der Libor festgelegt, der Zinssatz für Geschäfte unter den Banken, der jedoch nach Angaben der EU-Kommission insgesamt 1000 Trillionen Geschäfte beeinflusst. Ohne Regeln, ohne Aufsicht und ohne Transparenz war es leicht möglich, diesen Zinssatz zu manipulieren. Und darauf stand bisher nicht einmal Strafe. Das will die EU-Kommission ändern. Leute, die den Libor manipulieren, gehören ins Gefängnis, wenn man die Konsequenzen bedenkt, die das für Bürger und Unternehmen hat. Allerdings hat die EU-Kommission schon bei ihren internen Beratungen ihre Pläne deutlich verwässert. So nahm sie Abstand von einer europäischen Aufsicht. Zuständig dafür bleiben britische Behörden. Kritiker sehen darin einen Erfolg, vor allem britischer Lobbyisten. Insgesamt hatten Banken an den Manipulationen Milliarden verdient.
Aus meiner Sicht ist hier die Kommission ganz klar Großbritannien entgegengekommen. Aber wir werden ja im Parlament und auf Ratsseite dann über diesen Entwurf noch sprechen. Und im Parlament werden wir das sehr genau diskutieren.
Auch dieses Vorhaben fügt sich also ins Bild. Zwar passiert etwas, um die Banken zu zügeln, aber es ist weniger als vor 5 Jahren einmal gedacht. Die Steuer auf Finanzgeschäfte etwa wird kaum dafür taugen, die Banken an den Kosten ihrer Rettung wirklich zu beteiligen. Und wo immer die Neigung zu strengeren Regeln überhaupt noch besteht, findet sich stets eine Regierung, um diese Neigung zu verwässern. Nicht immer ist es die in London, aber meistens.
Das thüringische Finanzministerium will Vorwürfen gegen Landeswirtschaftsminister Machnik nachgehen. Der SPD-Politiker wird verdächtigt, eine Pension aus seiner Zeit als Staatssekretär im Bundesumweltministerium nicht korrekt angegeben zu haben. Strittig ist vor allem, ob und in welcher Höhe sein Ruhegehalt mit seinen Ministerbezügen zu verrechnen war. Machnik erklärte, er habe in den vergangenen Jahren unterschiedliche Behördenbescheide erhalten. Der Politiker gehört dem Kompetenzteam von SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück an.
Mit einem symbolischen Marsch aufs Kanzleramt haben mehrere deutschsprachige Schriftsteller gegen die Informationspolitik der Bundesregierung in der NSA-Späh-Affäre protestiert. Ihren Unmut formulierten sie in einem offenen Brief, den mehr als 67.000 Menschen unterzeichnet haben. Darin werfen sie der Bundesregierung unter anderem Handlungslosigkeit vor. Initiiert wurde die Aktion von der Schriftstellerin Julie C. und ihrem Kollegen Ilja Trojanow. Dass ausländische Geheimdienste Bundesbürger seit längerem ausspionieren, war Anfang Juni durch die Enthüllungen des Amerikaners Edward Snowden bekannt geworden.
Äthiopien hat ein wichtiges Millenniumsziel früher erreicht als angestrebt. Dem Kinderhilfswerk UNICEF zufolge sank die Sterblichkeit bei den unter 5-Jährigen in den vergangenen 20 Jahren um 2/3. Dies sei vor allem Gesundheitshelferinnen zu verdanken, die seit 2003 von der Regierung eingesetzt werden. Ziel der Vereinten Nationen ist es, die Kindersterblichkeit bis 2015 weltweit um 2/3 zu senken.
Es ist ein beschwerlicher Weg für Abang Obju. Das Dorf Okura im äußersten Westen Äthiopiens ist nur mit dem Boot zu erreichen. Hier sind Kinder einst gestorben, nur weil sie Durchfall hatten. Seit Abyang Obo aber eine Krankenstation betreibt, hat sich das geändert. Früher haben viele Kinder das 5. Lebensjahr nicht erreicht, weil die Menschen zu wenig über Gesundheit wussten. Deshalb ist es auch meine Aufgabe, sie zu bilden und ihre Gewohnheiten zu ändern. Abang Obju ist eine von 38.000 Frauen, die von Äthiopiens Regierung als Gesundheitsfachkraft ausgebildet wurde. Sie sind auf dem Land da, wo sonst keiner hinguckt, verteilen Medikamente und betreiben Aufklärung, beispielsweise darüber, warum ein Moskitonetz wichtig ist und wie es richtig benutzt wird. Ein Erfolgsmodell. Im Vergleich zu 1990 konnte die Kindersterblichkeit um fast 70% gesenkt werden. Entscheidend ist der politische Wille der äthiopischen Regierung. Der Fakt, dass sie ihre Gesundheitsfachkräfte ordentlich bezahlen aus dem Staatshaushalt, zeigt das. Natürlich bekommt die Regierung Unterstützung von Hilfsorganisationen, aber die Idee und die Initiative waren staatlich. Ein Modell, das auch für andere Länder in der Region wünschenswert wäre. Funktionieren kann es allerdings nur, wenn politische Stabilität und Sicherheit gegeben sind.
Nach einer tödlichen Schießerei in Niederösterreich hat die Polizei im Haus des Schützen mehr als 100 Waffen und gestohlene Kennzeichen gefunden. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der Mann gestern den Kellerraum in Brand setzte und sich erschoss. Er soll 3 Polizisten und einen Sanitäter getötet haben, als er sich einer Festnahme wegen Wilderei widersetzte. 2 Truppenstürme haben in Mexiko teils schwere Verwüstungen hinterlassen. Viele Regionen sind immer noch überschwemmt. Das öffentliche Leben steht vielerorts still. Mindestens 57 Menschen starben bei den Unwettern. Zehntausende mussten in Notunterkünfte flüchten. Besonders kritisch ist die Lage in Acapulco an der Pazifikküste. Dort sind die wichtigsten Zufahrtsstraßen immer noch blockiert. Tausende Urlauber sitzen fest.
Das Wasser hat Acapulco weiter fest im Griff. Noch immer ist die Stadt zu großen Teilen von der Außenwelt abgeschnitten. In der Nacht wurden mehrere Geschäfte geplündert, die von den Wassermassen zerstört wurden. Am Morgen stehen die Menschen vor den Supermärkten stundenlang Schlange. Sie kaufen, was noch übrig ist. Das Militär versorgt die betroffenen Regionen mit Hilfsgütern, liefert vor allem Lebensmittel und Trinkwasser. Etwa 40.000 Touristen aus Mexiko und dem Ausland sitzen derzeit in Notunterkünften oder in Hotels fest. Um sie in Sicherheit zu bringen, haben die Behörden eine Luftbrücke eingerichtet. Doch auch der Flughafen Acapulco steht zum Teil unter Wasser. Die Passagiere müssen direkt auf die Pisten gebracht werden. Bisher sind etwa 2.700 Urlauber nach Mexiko-Stadt ausgeflogen worden. Obwohl sich das Wetter heute besserte, sprachen die Behörden eine neue Warnung aus. Sturm Manuel könnte über dem Pazifik wieder erstarken. Damit seien Teile von Mexiko erneut in Gefahr.
Und hier die Lottozahlen. 4, 11, 20, 21, 30, 46. Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 19. September.
Das Tief über Polen zieht ab. Es hinterlässt Süddeutschland noch Regenwolken, die bis morgen Vormittag an den Alpen für Regen sorgen. Ansonsten bessert sich das Wetter kurzzeitig. Allerdings macht sich bereits morgen Abend das nächste Tief im Westen bemerkbar. Im Süden regnet es in der Nacht teilweise noch ergiebig. Es gelten noch Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Sonst nur gebietsweise Schauer. Am Tag zeigt sich die Sonne am häufigsten im Südwesten, sonst mal dichte Wolken, mal Sonnenschein. Im Westen werden die Wolken ab dem Nachmittag dichter. Im Süden weht der Wind schwach, sonst mäßig. Im Westen dreht er am Abend auf Südwest. In der Nacht 11 Grad an der nordfriesischen Küste, 4 Grad in der Eifel. Am Tag 11 Grad im Vogtland, 18 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Freitag mehr Wolken als Sonne, gebietsweise regnet es. Am Samstag ist es teils freundlich, teils neblig, aber meist trocken. Am Sonntag im Norden und Osten dichte Wolken, Richtung Südwesten ist es sonnig, sobald sich der Nebel gelichtet hat.
Wir melden uns um 22.15 Uhr mit folgenden Tagesthemen wieder. Streit um Zweitstimmenkampagne und Chemikalienlieferung an Syrien. Fragen von Thomas Roth an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.